Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesemer und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen, die die Welt bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Heute sprechen wir im Podcast über einen Konflikt, der weit in die Geschichte zurückgeht, aktuell aber so stark wieder aufgeflammt ist, dass er seit 2 Monaten die ganze Welt in Atem hält. Die Bilder aus dem Krieg im Nahen Osten sind nur schwer zu ertragen. Jeden Tag blicken wir in den Medien Leid und Tod ins Gesicht. Gleichzeitig ist man konfrontiert mit der eigenen Ohnmacht, alleine nichts dran ändern zu können. Der Konflikt ist aber leider nicht neu, sondern schon seit über 70 Jahren gibt es in diesem Konflikt Leid, Unterdrückung und Krieg. Und wir merken, dass es aktuell vor allem sehr viel Meinung, aber wenig fundierte Analyse gibt, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Wir wollen deshalb heute ein bisschen rauszoomen aus den aktuellen Geschehnissen und uns fragen, wie es eigentlich zur Situation gekommen ist, wo hier die unterschiedlichen Positionen liegen und wie Kommunistinnen und Kommunisten den Nahostkonflikt bisher analysiert und bewertet haben. Der Konflikt ist nämlich nicht erst seit 2 Monaten ein weltpolitisches Thema. Wir wollen heute also vor allem mit der Analyse der Geschichte des Konflikts, der Einschätzungen von Kommunistinnen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten sowie über Grundlegendes zum Konflikt, Zionismus und antikolonialen Befreiungskampf sprechen. Wir haben also viel vor. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Mir gegenüber sitzt Michael Graber. Michi war schon Teil der KPÖ und hat sich mit dem Nahostkonflikt befasst, als sie noch gar nicht geboren war. Er hat Volkswirtschaft studiert, den kommunistischen Studentinnenverband KSV mitgegründet und war von 1982 bis 1990 Chefredakteur der KPÖ-Tageszeitung Volksstimme. Bis 2020 war er außerdem Finanzreferent der KPÖ und ist jetzt seit 2020 Obmann des Zentralverbands der Pensionistinnen und Pensionisten Österreichs. Eine lange Geschichte, hast viel Erfahrung, viel zu erzählen. Und es freut mich sehr, dass du heute mit mir über den Nahostkonflikt aus kommunistischer Perspektive sprichst und mit uns deine Jahrzehnte an Analyse und Erfahrung teilst, Michi.
Ja, danke für die Einladung und ich werde mich bemühen.
Sehr schön. Vielleicht starten wir direkt gleich rein mit ein paar Begriffen, die in letzter Zeit immer wieder diskutiert werden. Da gibt es den Begriff des Zionismus zum Beispiel oder auch den des antikolonialen Befreiungskampfes. Kannst du uns vielleicht zuerst einmal erklären, was der Zionismus ist und wie man sich als Kommunistinnen und Kommunisten bisher zu dieser Idee eigentlich verhalten hat?
Der Zionismus ist eine Bewegung unter der jüdischen Bevölkerung, vor allem in Osteuropa, entstanden. Und zwar auch in erster Linie in Reaktion auf den grassierenden Antisemitismus. Und den vielen Pogromen, die es also im damaligen Russland, in Polen und aber auch auf den Territorien der österreich-ungarischen Monarchie gegeben hat. Und ein Journalist, ein Wiener, der also in der Presse gearbeitet hat, die es heute noch gibt, hat die Ideologie des Zionismus sozusagen begründet, hat ein Buch geschrieben, Der Judenstaat, und hat also den Zionismus auf eine theoretische Basis gestellt mit dem Ziel, also die Juden müssten schauen, dass sie ein eigenes Territorium bekommen, auf dem sie siedeln können, wobei für Herzl es noch nicht festgestanden ist, dass das im Nahen Osten sein muss. Palästina, es sind auch andere Länder in Betracht gekommen. Aber es hat sich dann sozusagen durchgesetzt im Zuge der Entwicklung der zionistischen Bewegung, dass es Palästina sein soll. Das Problem war von Anfang an, dass Palästina kein unbewohntes Land war, sondern natürlich schon vor vielen Jahrhunderten arabisch besiedelt. Aber das hat die zionistische Bewegung zunächst ignoriert. Und die Einwanderung, die also um die Jahrhundertwende begonnen hat und in den 20er, 30er Jahren erfolgt ist, ist also in ein Land erfolgt, das eben schon besiedelt war und politisch unter der Oberhoheit der Briten gestanden ist. Das war das sogenannte britische Mandatsgebiet, das nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches, nach der Aufteilung des Osmanischen Reiches, also den Briten, zugefallen ist. Und der Begriff Antikolonialismus im Zusammenhang mit Palästina und den dort gegründeten Staat Israel hat seine Wurzel darin, dass einerseits sowohl die arabische Bevölkerung als auch die jüdische Bevölkerung gegen die britische Mandatsherrschaft gekämpft hat und das als antikolonialen Kampf verstanden hat. Allerdings ist es eben auch zu bewaffneten, schweren Auseinandersetzungen noch lange vor der Gründung des Staates Israel gekommen, zwischen der jüdischen Bevölkerung und der arabischen Bevölkerung. Also zum Beispiel schon 1936. Der Zionismus ist in der österreichischen oder überhaupt in der traditionellen Arbeiterbewegung immer eigentlich eine Randerscheinung gewesen. Sowohl die Sozialdemokraten als auch dann die Kommunisten ab 1918, wie die Linken überhaupt und Revolutionäre in der Arbeiterbewegung, der Meinung waren, dass jüdisch geprägte Arbeiter sich in der jeweiligen nationalen Arbeiterbewegung integrieren und assimilieren sollen und gemeinsam gegen den Kapitalismus und für eine sozialistische Perspektive kämpfen. Das haben aber nicht alle gemacht. Es hat eben auch dann jüdisch geprägte oder jüdische Arbeiterparteien gegeben, Linke und Rechtere. Und in Österreich war es so, dass eine dieser linken, revolutionären jüdischen Arbeiterparteien, die Boale Zion, dann im Zuge der revolutionären Bewegung im Jahr 1919 dann mit der KPÖ verschmolzen ist. Also
bei der Gründung der Kommunistischen Partei.
Also eigentlich hat es drei Gruppen gegeben, die dann letztlich die KPÖ gebildet haben. Es hat eine Gründungsgruppe der KPÖ gegeben. Da hat es auch schon jüdisch geprägte also Mitglieder gegeben. Dann hat es gegeben die Internationale Föderation Revolutionärer Sozialisten und die Boale Zion. Und diese drei Gruppen sind dann im Jahr 1919 verschmolzen zur KPÖ. Und die führenden Persönlichkeiten dieser Gruppen sind alle dann führende Persönlichkeiten der KPÖ gewesen, ob jüdisch oder nicht.
Ja, aber das heißt, man kann eigentlich sagen, dass die kommunistische Perspektive damals war, zu sagen, man braucht sie jetzt nicht eigentlich für einen eigenen Staat oder sowas einsetzen, sondern man soll eben in dem jeweiligen Land, wo man ist, in der kommunistischen Bewegung oder der ArbeiterInnenbewegung anschließen und da gemeinsam für Befreiung kämpfen und sie dann quasi, also du hast assimilieren, glaube ich, auch gesagt, also halt genau, dass man das einfach dann gemeinsam macht und das auch irgendwie vielleicht Glaube oder Nationalität dann ja auch nicht das zentrale Merkmal oder sowas sein soll.
Genau, du hast völlig recht.
Okay. Was mich dann interessiert, weil es gab ja dann eine Zäsur tatsächlich auch mit dem Nationalsozialismus, also auch, also der Staat Israel ist ja entstanden nach dem Nationalsozialismus als Reaktion auf die Verfolgung, auf die Shoah, und da würde mich interessieren, wie man dann in der Kommunistischen Partei in Österreich, die dort dann ja schon gegründet worden ist, die Gründung vom Staat Israel als jüdischen Staat eingeschätzt hat und den Zionismus dann auch zu der Zeit, weil du hast ja schon gesagt, dass viele Parteimitglieder selbst auch Jüdinnen und Juden waren und auch über 2000 Mitglieder der Partei im Widerstand und in den Konzentrationslager der Nazis ermordet wurden damals. Und viele KPÖ-Mitglieder auch als Jüdinnen und Juden dann ja wahrscheinlich flüchten mussten aus Österreich und auch dann jetzt danach Nachfahren von Opfern des Holocaust eben in der KPÖ aktiv waren. Hat das was geändert auf die Perspektive, auf den Zionismus? Oder eben, wie war da das Verhältnis zur Gründung vom Staat Israel dann?
Also richtig ist, dass viele Juden in den 20er, 30er Jahren war die KPÖ eine attraktive, obwohl es eine kleine Partei war, eine attraktive Partei, weil sie keinerlei antisemitische Tendenzen irgendwie erkennbar, ne, war. Während in der Sozialdemokratie doch da und dort auch Antisemiten, ne, tätig waren. Und,
wie hat sich das eigentlich geäußert, der Antisemitismus damals? Also auch zum Beispiel in der sozialdemokratischen Partei?
Vielleicht weniger sozusagen in offiziellen Reden, ne, sondern auch in den verschiedenen Ebenen, ne, der Partei. Aber es hat auch dezidiert antisemitische, auch wenn sie das nicht vor sich hergetragen haben, ne, aber man hat dann doch gespürt, ne, die Vorbehalte. Ne.
Mhm.
Also der spätere Innenminister Helmer beispielsweise, der ab 1948 Innenminister war, sozialdemokratischer Innenminister, war also ein ausgewiesener Antisemit. Ne.
Mhm.
Von dem stammt dieser berühmte Satz in der Regierung, als es um die Wiederherstellung der Eigentumsrechte der Juden gegangen ist nach dem Krieg. Naja, man sollte die Sache in die Länge ziehen. Ne?
Mhm,
also nicht irgendwie eine Intention der Wiedergutmachung, ne, sondern wie kann man verhindern, dass für Juden wieder zurückkommen nach Österreich und nicht nur sie, sondern auch Linke und andere Fortschrittliche. Also das, und der war vorher schon entsprechend, ne, geprägt.
Mhm.
Und darin aber auch nicht ganz frei. Ne? Also, aber es hat auch sozialdemokratische Funktionäre gegeben, die aus der deutschnationalen Bewegung gekommen sind. Ne? Und die waren natürlich auch antisemitisch geprägt.
Mhm.
Also bei der KPÖ war das alles nicht der Fall. Ne?
Mhm.
Ich komme selbst aus einer Familie, die unter den Nazi oder den Faschismus nur überlebt haben, weil sie emigrieren konnten, die Eltern.
Mhm.
Und alle sind zurückgekommen nach 45, also so bald wie möglich, weil sie eben als Kommunisten mithelfen wollten, ein neues Österreich wieder aufzubauen, in der Hoffnung, es ist wirklich ein neues Österreich, ne, auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage mit einer sozialistischen Perspektive. Natürlich ist das sehr rasch enttäuscht worden, weil das eben nicht der Fall war. Aber das war die Intention und alle Kommunisten in der Emigration, ob jüdisch oder nicht, haben geschaut, möglichst rasch nach Österreich zurückzukehren. In meiner Familie beispielsweise, obwohl die Großeltern noch sehr jüdisch geprägt waren, aber meine Elterngeneration, also für die hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Ne? Also die waren völlig assimiliert.
Was, also der Zionismus oder die Staatsgründung Israel hat keine Rolle gespielt,
das,
oder
der,
was?
Der Zionismus, okay. Ne? Also das ist, für Kommunisten war der Zionismus keine Alternative, also keine politische Perspektive, wie auch immer.
Mhm.
Und es ist auch fast niemand irgendwie nach der Gründung Israels nach Israel gegangen. Ne? Deswegen,
von den Kommunistinnen in Österreich.
Ne? Mhm. Also ganz wenige Beispiele. Also so viel. Die Gründung Israel selber hat eigentlich die KPÖ wenig beschäftigt. Das außenpolitische Hauptthema war Kampf um den Staatsvertrag, Wiederherstellung der österreichischen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, zu verhindern, dass es zu einer Teilung Österreichs kommt. Also das war die Hauptfrage. Und die Kommunistische Partei war dann was natürlich im kommunistischen Mainstream unter Führung der Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat Israel zuerst einmal schon 1947 den Teilungsplan der UNO für Palästina unterstützt. Also dass auf dem Territorium Palästinas, wenn die britische Mandatsmacht erlischt, eben zwei Staaten, ein jüdischer und ein arabischer, gegründet werden soll. Das hat also die Sowjetunion unterstützt mit dem Argument, man könnte den Juden nach dem, was ihnen angetan und was sie erlitten haben in Europa unter dem Faschismus, das nicht verwehren.
Mhm.
Und die Sowjetunion hat auch, glaube ich, drei Tage nach Gründung des Staates Israel dann im Mai 1948 war einer der ersten Staaten, die Israel anerkannt haben.
Mhm.
Jetzt muss man aber dazu sagen, so ehrenvoll das damals war, dass die Sowjetunion auch hier diesem Teilungsplan von Anfang an zugestimmt hat. Es hat natürlich schon auch eine Rolle gespielt, dass sich das natürlich gegen die britische Mandatsmacht gerichtet hat. Mhm. Und es war natürlich die Intention, die Briten aus dem Mittelmeer zurückzudrängen. Und nur so ist es zu erklären, dass also aus der Tschechoslowakei in Absprache mit der Sowjetunion damals, also Waffen aus den damals von Kommunisten regierten Ländern, an die jüdischen Kampfverbände geliefert worden sind, mit der Absicht, dass die jüdischen Kampfverbände das gegen die britische Besatzungsmacht einsetzen. Mhm. Und wahrscheinlich auch in der Hoffnung, naja, dass ein neu gegründeter Staat Israel, weil eben auch viele sozialdemokratische und liberale und fortschrittliche jüdische Kräfte unter den bestimmenden Parteien es gegeben hat, dass es zu einem freundschaftlichen Verhältnis, ne, zwischen Israel und der Sowjetunion kommen wird. Das war aber nicht der Fall. Die Ben-Gurion, das war also der erste Ministerpräsident, hat sich zwar insgeheim, ne, öffentlich nicht, bei der Sowjetunion bedankt, ne, für die Unterstützung bei der Gründung Israels, aber hat sehr rasch dann eingeschwenkt auf die USA als ökonomisch, politisch und militärische Macht, die also Israel dann ab diesem Zeitpunkt gestützt hat. Also insofern war für die KPÖ die Gründung Israels kein besonders aufregender Moment, sondern KPÖ hat zur Kenntnis genommen, dass es das Israel gibt, dass die Sowjetunion dafür war, und daher war auch die KPÖ dafür. Mhm. So einfach war das 1948. Mhm.
Die Geschichte ist dann ja weitergegangen, wie wir wissen, und es gab zwischen 1948 und heute immer wieder Konflikte und Kriege im Nahen Osten. Wie haben diese die Position der Kommunistinnen und Kommunisten zum Nahostkonflikt verändert?
Also erstens muss man sagen, dass die Gründung Israels mit einem Geburtsfehler verbunden war, nämlich mit der Vertreibung von Hunderttausenden, wahrscheinlich 700.000 arabischen Bewohnern des bisherigen Palästina. Und diese Nakba, wie das bei den Arabern heißt, gehört zu den Gründungsumständen Israels. Auf der anderen Seite muss man aus der damaligen Zeit verstehen, dass die arabischen Länder in der Umgebung Palästinas alles reaktionäre Monarchien waren, für die es auch wenig Sympathien gegeben hat. Und erst in den Jahren danach, so 50er, 60er Jahre, hat es also in den arabischen Ländern antikoloniale Strömungen gegeben. Beispielsweise 1952 ist der Nasser, ein hoher Offizier, also meistens durch Putsche sind die an die Macht gekommen, diese Kräfte. Der Nasser war also ein hoher Offizier und hat also mit einigen anderen geputscht und hat den König Farouk, ne, also vertrieben, und hat also ein neues Regime dort begründet, das also den Anspruch erhoben hat, antiimperialistisch, also gegen die Kolonialmächte aufzutreten.
Wo war das?
In Ägypten. Und mit dem Höhepunkt, dass er den Suezkanal verstaatlicht hat. Der Suezkanal ist unter der Aufsicht der Briten gestanden und war natürlich sozusagen eine Lebensader für die kapitalistischen Hauptländer in Europa. Und England und Frankreich haben also sofort interveniert und in Absprache mit Israel. Israel hat sich also an diesem Überfall auf Ägypten beteiligt. Also die drei Mächte haben also 1956 Ägypten angegriffen nach der Verstaatlichung des Suezkanals. Und von da an war also auch für die Welt klar, Israel steht an der Seite der westlichen imperialistischen Mächte, und für alle Kommunisten war klar, wie Israel einzuordnen ist. An das muss man auch erinnern. Ne? Israel hat sich also an einem Aggressionsakt gegen Ägypten beteiligt, gemeinsam mit Frankreich und Israel, an dem Überfall auf Ägypten. In Syrien und in Irak, also Syrien hat dann Jordanien und die damaligen Golanhöhen, also auch an das Palästina gegrenzt. Dort ist die sogenannte Baath-Partei an die Macht gekommen, die von sich also eigentlich als sozialistische Partei sich irgendwie verstanden hat und auch also begonnen hat, die Interessen der ehemaligen Großmächte in diesem Raum zurückzudrängen, waren also antikoloniale Regierungen. Allerdings waren sie mehr nationalistisch als sozialistisch. Und natürlich Israel als jüdischer Staat war von vornherein ein Fremdkörper im arabischen Raum. Und die arabischen Länder haben also lange Jahre also die Existenz Israels also nicht akzeptiert. Darum ist es ja auch 1948 zu dem ersten Krieg gekommen. Nach 1956 erst recht, ne, nachdem Israel auch Ägypten überfallen hat. Und die nächste große Auseinandersetzung war 1967, der Sechstagekrieg, wo also schon vorher ein sehr gespanntes Verhältnis zwischen Israel und den umliegenden arabischen Ländern gegeben hat. Israel hat also die gespannte Situation genutzt, hat also einen Präventivkrieg geführt gegen Ägypten, gegen Syrien, gegen Jordanien und hat also alle ehemaligen palästinensischen Gebiete, die noch nicht unter israelischer Herrschaft gestanden sind, besetzt. Israel also ist 1967 nach dem Sechstagekrieg von, ich glaube, 14.000 Quadratkilometer auf 100.000 Quadratkilometer gewachsen. Die internationale Gemeinschaft, wie man das heute so schön nennt, vor allem also über die UNO, hat die Besetzung der arabischen Gebiete Palästinas nicht akzeptiert. Es ist zu vielen Resolutionen in der UNO gekommen, dass also Israel auffordert, diese besetzten Gebiete wieder freizugeben und dass auf diesem Territorium, das ist im Wesentlichen die Westbank und Gazastreifen mit Jerusalem, mit Ostjerusalem als Hauptstadt, also dass das der palästinensische Staat neben Israel sein soll. Und das war auch von Anfang an der Standpunkt der KPÖ, dass die österreichischen Kommunisten, wie auch eigentlich alle Kommunisten in Europa und ich glaube die meisten auch in der Welt, die Zwei-Staaten-Lösung als politische Lösung des Konflikts immer angesehen haben, bis heute.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also war das von Beginn an die Position der KPÖ? Also wie ist es zu dieser Positionierung von Zwei-Staaten-Lösung, das muss die politische Lösung sein, gekommen?
Es war von Anfang an die Position der KPÖ, wie eben auch aller anderen kommunistischen Parteien, eben basierend auf dem UNO-Teilungsplan von 1947. Allerdings hat der Teilungsplan nicht so ausgeschaut, wie er dann nach dem Ersten Krieg 1948 ausgeschaut hat. Da hat Israel sich schon einige zusätzliche Gebiete angeeignet, zum Beispiel also Elat, also der Golf von Aqaba. Das war nicht im Teilungsplan vorgesehen, aber ist dann akzeptiert worden. Also die Grenzen von 1967 vor dem Sieben-Tage-Krieg waren also dann die international anerkannten Grenzen Israels und damit auch die international anerkannten Grenzen eines zukünftigen Palästinenserstaates.
Mhm. Gab es da Diskussionen innerhalb der kommunistischen Partei darüber?
Oder nein, über die Zwei-Staaten-Lösung nicht, sondern das Recht der Palästinenser auf nationale Selbstständigkeit, Autonomie und Souveränität ist immer anerkannt worden. Also da hat es keine Schwankungen gegeben.
Es gibt ja jetzt auch Personen oder linke Gruppen oder so, die auch sagen, naja, eigentlich müsste es sicher sein, dass eben diese Glaube, Nationalität nicht so wichtig ist und man einfach friedlich gemeinsam leben kann, was ja eine schöne Vorstellung ist, wo ich mir auch immer denke, ja, das wäre schön, wenn das funktionieren würde. auch im Sinne, also quasi Leute sagen ja dann oder argumentieren dann ja auch im Sinne einer Einstaatenlösung. Was würdest du dazu sagen? Inwiefern haltest du das für sinnvoll oder für realistisch?
Also realistisch halte ich nur eine Zwei-Staaten-Lösung. Mhm. Wenn es gelingt, auch einen palästinensischen Staat gestützt auf internationale Vereinbarungen, Sicherheit für Israel, aber auch Sicherheit für den palästinensischen Staat, der international abgesichert sein muss, wenn das gelingt. Natürlich muss sich da noch vieles ändern, sowohl auf israelischer Seite, denn fast alle israelischen Regierungen oder eigentlich alle israelischen Regierungen haben alles getan, um einen palästinensischen Staat zu verhindern. Und die jetzige Regierung Netanyahu natürlich erst recht, die gibt es ja auch offen zu. Mhm. Ein friedliches Nebeneinanderleben, das vielleicht auch in Zukunft, nach vielen Generationen, ist meine Einschätzung, zu einer Föderation, Konföderation irgendwann einmal führen kann, das wird noch lange dauern. Mhm. Aber eine Einstaatenlösung jetzt kann nur bedeuten, und das beinhaltet die Losung, die auch da und dort mitgetragen wird, einerseits bei palästinensischen Demonstrationen, aber in Wirklichkeit auch von einigen israelischen Politikern vertreten wird, von Jordan bis zum Meer. Das kann nur bedeuten, entweder weg mit den Juden auf palästinensischer Seite oder weg mit den Arabern auf jüdischer Seite. Und daher sind wir als Kommunisten gegen diese Losung, sondern vertreten die Auffassung, es ist jetzt die Zeit, endlich nach 70 Jahren einen palästinensischen Staat neben Israel zu gründen, als Voraussetzung für eine friedliche politische Lösung in dem Raum. Und sozialistische Lösungen sehe ich im Moment nicht, ne? Also es gibt keine starken sozialistischen Kräfte, weder auf israelischer Seite noch auf palästinensischer Seite. Also wer soll einen sozialistischen Staat in Palästina gründen, in dem Juden und Araber friedlich nebeneinander existieren sollen? Also ich sehe das im Moment nicht. Das ist eine Utopie im Moment, eine schöne Utopie, aber das hat Voraussetzungen. Eine Voraussetzung für das nebeneinander koexistieren, das vielleicht auch eben dann zu einem verstärkten Zusammenarbeit führen kann, ist, dass in beiden Ländern, sowohl in Israel als auch im zukünftigen palästinensischen Staat, es gleiche Rechte für alle gibt. Das ist die Voraussetzung. Wenn die arabische Minderheit in Israel diskriminiert wird und wenn in einem palästinensischen Staat eine dann noch existierende jüdische Minderheit, ne, existiert und die also benachteiligt wird, dann wird es keinen Frieden geben. Also es kann auf Dauer nur zwei Staaten, in denen gleiche Rechte für alle gelten. Das ist, glaube ich, die möglichst wahrscheinliche Lösung, die jetzt vorstellbar ist.
Ja, die im Moment leider auch außer Reichweite erscheint im Moment jetzt gerade. Aber wo wir nur hoffen können, dass ein friedliches Koexistieren zumindest in Zukunft möglich wird wieder. Du hast jetzt sehr viel die politische Perspektive reinbracht und das finde ich sehr gut und spannend, weil man sich oft ja nur anschaut, irgendwie diese nationale Perspektive. Also quasi man sagt ja, auf der einen Seite der israelische Staat mit Jüdinnen und dann auf der anderen Seite die Palästinenser. Und du hast vorher auch schon reingebracht, so wer sind die Leute, die dort an der Macht sind? Gibt es da sozialistische Perspektive? Gibt es da linke Kräfte quasi auch vor Ort? Und im Moment, das hast du auch schon gesagt, sind wir ja damit konfrontiert, dass auf beiden Seiten Rechte an der Macht sind. Also auf der einen Seite Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung, die ganz bewusst Siedlertum betreiben und fördern in palästinensischen Gebieten. Und auf der anderen Seite die radikal-islamische Hamas, die auch ganz offen sagt, dass ihr Ziel ist, auch Jüdinnen und Juden zu vernichten. Und jetzt wollte ich aber fragen, weil wir haben vorher schon ganz kurz über Antikolonialismus und über Befreiungskampf geredet. Und ich würde mir ganz gern die aktuellen Akteure nochmal anschauen, weil es wird ja immer argumentiert, so quasi, man muss sich auch mit der Hamas solidarisieren, weil die sind halt die einzigen, die das jetzt quasi machen in Palästina, den Befreiungskampf führen. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Ist die Hamas eine antikoloniale Befreiungsbewegung?
Also aus meiner Sicht und ich glaube auch aus der Sicht der meisten Kommunisten und auch der meisten Linkskräfte in Europa und in der Welt ist es das nicht. Du hast schon gesagt, das Ziel der Hamas ist die Vernichtung des jüdischen Staates, die Vertreibung der Juden aus Palästina. Und ihr gesellschaftspolitisches Ziel ist also einen theokratischen Staat.
Einen Gottesstaat, heißt das
quasi. In dem sicher eine emanzipatorische Politik also keinen Platz hat. Also Linkskräfte werden sicher von der Hamas nicht geduldet, auch jetzt schon nicht, ne? Also in der Zone, wo sie also regieren. Also das ist das eine. Das zweite ist, man muss sehen, dass die Hamas ja eine Ausgründung der Muslimbruderschaft ist, die auch alles andere als eine antikoloniale oder linke Bewegung oder emanzipatorische Bewegung gewesen ist, sondern die wollen eben einen Gottesstaat dort, wo sie Einfluss haben, errichten. Und die israelische Regierung, schon vor Netanyahu, hat also die Hamas in Gaza direkt, zum Teil auch, also zum Teil, also indirekt, zum Teil auch direkt gefördert, um ein Gegengewicht gegen die Palästinenserbehörde auf der Westbank zu haben. Nach den Osloer Verträgen 1993, wo ja zumindest ein Ansatz, ein erster, ne, für einen selbstständigen palästinensischen Staat geschaffen wurde, obwohl das nur als Durchgangsstadium gedacht war, als Etappe hin zu einem palästinensischen Staat, hat also die israelische Regierung alles gemacht, um also ein Weiterwachsen eines palästinensischen Staates zu verhindern. Und da haben sie auch die Hamas dazu genutzt. Haben also die Palästinenserbehörde boykottiert oder ihre Autorität unter den Palästinensern auf der Westbank sozusagen so weit untergraben, dass die auch keine Autorität mehr heute hat. Ne? Das ist eines der Probleme, mit wem spricht man heute und wenn man mit Palästina spricht. Ist eines der Probleme in der Zukunft. Aber die Existenz und das Wachstum der Hamas verantwortet auch die israelische Regierung. Mhm. Muss man auch ganz offen sagen. Ne? Mhm. Also ich sehe sie nicht als antikoloniale Befreiungskraft. Und die Kampfmethoden, muss man auch ganz sagen, also das, was die angerichtet haben, ne? Also wie sie da einmarschiert sind jetzt in Israel und wahllos Menschen, Zivilisten umgebracht haben. Also Kommunisten haben immer den Standpunkt vertreten, das Ziel heiligt nicht die Mittel, abgesehen von den Zielen, die wir nicht teilen. Aber das hat also mit Kampfmethoden, die wir als Kommunisten unterstützen können, nichts zu tun. Kommunisten haben auch immer die terroristischen Anschläge, die Selbstmordattentate und so weiter verurteilt. Das sind nicht die Kampfmethoden, die Kommunisten anwenden. Ich gebe immer wieder den Hinweis auch im antifaschistischen Widerstandskampf, ne, an denen die Kommunisten wesentlichen Anteil haben in Österreich. Es hat Partisanengruppen gegeben, aber keiner hat man irgendwie nachsagen können, dass die irgendwo in ein Dorf einmarschiert sind und ein Dorf liquidiert haben mit allen ihren Einwohnern. Für die Hamas ist jeder Bewohner Israels ein sozusagen berechtigtes militärisches Angriffsziel. Das ist unakzeptabel. Also mit der Hamas irgendetwas anzufangen und sie irgendwie schön zu reden oder sie irgendwie oder hier eine Grauzone offen zu lassen, naja, irgendwie sind es doch ein bisschen etwas, mit denen man Viertel oder Halbert sympathisieren kann, sehe ich nicht.
Es gibt ja immer wieder Linke, die sich dann darauf beziehen, dass also auch bei diesem Terroranschlag und diesem Massaker am 7. Oktober Teile von der BFLP dabei waren, also eine Gruppierung, die sich selbst als kommunistisch bezeichnet. Würdest du sagen, da gilt dann dasselbe wie das, was du gerade zur Hamas gesagt hast?
Aus meiner Sicht ja. Natürlich gibt es in der arabischen Bevölkerung, natürlich auf der Westbank und in den arabischen Ländern, große Sympathie für die Hamas. Was nur zu erklären ist, aufgrund der jahrzehntelangen Unterdrückung, der Besatzung, der gewaltsamen Vertreibung. Aber die Rache sozusagen ist kein guter Ratgeber in der Politik. Und auch linke Parteien in den arabischen Ländern, so klein sie sind, glauben sozusagen jetzt da mitschwimmen zu müssen und sich also der Sympathie für die Hamas nicht ganz entziehen zu können. Muss man ganz offen sagen, ich halte das für einen Irrweg. Mhm. Im Gazastreifen geduldet, aber personell spielt die überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist in Wirklichkeit eine kleine Gruppe, keinerlei Massenanhang. Die libanesische KP arbeitet mit der Hisbollah zusammen, weil die eben auch eine politische Partei in Libanon ist und das politische System überhaupt aufgeteilt ist und die libanesische KP sich hauptsächlich auf die Drusen stützt. Aber im Grunde genommen muss man erinnern an die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, wo Kommunisten mit den Nationalisten gemeinsam auch regiert haben, in nationalistischen Regierungen vertreten waren, sind alle liquidiert worden. Der Nasser hat, während die Sowjetunion den Aswan-Staudamm gebaut hat, die Kommunisten eingesperrt. In Sudan, dort hat es die größte, die stärkste kommunistische Partei im arabischen Raum gegeben. Hat 1971 der damalige Machthaber Nuweiri die Kommunisten von einem Tag auf den anderen aufgehängt. Im Irak hat der Hussein von einem Tag auf den anderen die kommunistischen Offiziere hingerichtet und die KP dort quasi zerschlagen. Also ich warne vor Illusionen in die Nationalisten und die Gottesstaatkämpfer erst recht. Das letzte Beispiel 1979 war also die Revolution im Iran, die sich natürlich gegen die Amerikaner gerichtet hat, weil die Amerikaner den Schah gestützt haben. Und zwei Jahre nach der Machtergreifung vom Khomeini ist die Tudeh-Partei, die kommunistische Partei im Iran so hat, die also viel dafür getan hat, ne, dass der Schah vertrieben worden ist, ist also liquidiert worden, zerschlagen worden, Tausende gefoltert und hingerichtet. Also man kann nicht genug aus meiner Sicht davor warnen, sich zu eng, also mit den nationalistischen und schon gar nicht mit den islamistischen Kräften also einzulassen.
Jetzt haben wir sehr lange über diese Seite quasi auch der Diskussion geredet und wie man eben die Hamas einschätzen kann, wie man das einschätzen kann mit antikolonialem Befreiungskampf. Jetzt würde ich mir gerne nochmal ein bisschen die andere Seite in der Diskussion anschauen, weil ein anderes Argument, das manchmal kommt und worüber wir heute auch schon gesprochen haben, also wir haben schon gesprochen über Antisemitismus in Österreich und wie lange es den eigentlich schon gibt und wie grassierend der war vor der Nazizeit schon. Und jetzt ist das ja auch quasi so ein geflügeltes Wort oder ein Vorwurf, der oft kommt, dass wenn man quasi den Staat Israel kritisiert für das, was er macht, dass man dann gleich antisemitisch sei. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, auch aus deiner Erfahrung in der Geschichte und weil du dir da schon viel Gedanken dazu gemacht hast, wie Antizionismus und Antisemitismus zusammenhängen. Ist Antizionismus immer gleich Antisemitismus? Und was kannst du da auch sagen aus Diskussionen, aus der Geschichte der Partei?
Also die politische Atmosphäre, die jetzt also von den Herrschenden in Österreich, Deutschland, also vor allem im deutschsprachigen Raum, hergestellt wird, um also alles, was sich an Kritik an Zionismus oder auch an der israelischen Politik und Regierung festmacht, zu tabuisieren. Also Das ist sozusagen ein Code jetzt, den es so bisher nicht gegeben hat. Ne? Also es war, also der KPÖ Antisemitismus nachzusagen, ist ja lächerlich. Ne? Also wenn man ihre Geschichte kennt, ne? Wenn man ihre Funktionäre kennt, auch, etc. Und die KPÖ hat immer auch gegen den Antizionismus argumentiert, weil er sich gerichtet hat gegen, also an, auch an jüdische Bevölkerungskreise in den jeweiligen Ländern, dass sie auf Israel sich orientieren und nicht auf die heimische Arbeiterbewegung. Also das war sozusagen der Kernpunkt der Kritik am Zionismus von Anfang an und über viele Jahre hinweg. Israel ist entstanden, ist gegründet worden als zionistisches Projekt. Im Kern ist es das also natürlich noch immer. Denn in Israel gibt es nicht wirklich gleiche Rechte für alle. Ne? Also erst vor wenigen Jahren hat diese Rechtsregierung jetzt den Israel als jüdischen Staat noch einmal bekräftigt. Das heißt, das Hebräische als dominierende Staatssprache auch definiert, was sozusagen das Arabische und immerhin 20-25% also der israelischen Bevölkerung sind Araber, sozusagen eine zweite Stelle, also keine Gleichberechtigung. Das ist sozusagen nach wie vor der Kern des Zionismus, das Jüdische über andere zu stellen. Und in diese Kritik ist es aufrecht. Dass die österreichische Regierung, die jetzt unter Schallenberg nach seinen Worten die transatlantischste der letzten Jahrzehnte ist, nur dadurch ist zu erklären, dass Österreich faktisch sich jetzt als israelischer verhält, also als die Israelis selber. Und ich nenne das als Skandal, dass also Österreich vor wenigen Wochen die Abstimmung in der UNO, wo es darum gegangen ist, einen Waffenstillstand zu erreichen, dagegen gestimmt hat, hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass die österreichische Regierung also die Blamierte ist, denn es hat ja einen Waffenstillstand gegeben, offensichtlich gegen den Willen der österreichischen Regierung. Sehr unglaublich, als neutraler Staat, dass sich Österreich sozusagen an die Seite des Krieges stellt, ne? Und versucht von der Regierung über die Medien und so weiter durchzusetzen, dass jede Kritik an Israel in der jetzigen Situation mit den Grauslichkeiten, die jetzt also in Gaza sichtbar sind, als anti-israelisch und antisemitisch zu denunzieren. Ja. Ich habe jetzt verfolgt, was die Greta Thunberg von sich gegeben hat. Was hat sie von sich gegeben? Sie hat gesagt, also sie ist also für die gegen die also sie ist für die Palästinenser, dass die auch ihren Staat, ne, gegen das Morden etc. Und das wird jetzt sozusagen dargestellt als das der antisemitische Einfluss, ne, in der Klimabewegung, ne? Und das wird also nachgebetet, ne, also in allen Variationen, und das weisen wir strikt zurück. Die israelische Kriegsführung jetzt im Gaza hat nichts zu tun mit berechtigtem Verteidigungsinteresse, sondern ist der Versuch, sozusagen unter dem Titel der Liquidierung der Hamas letztlich die palästinensische Bevölkerung dort, ne, so weit zu erniedrigen und zu entvölkern, in dem Sinn, dass sie aus den Wohnungen vertrieben werden, aus den Häusern. Im nördlichen Gaza sind 45% der Häuser zerstört, ne, habe ich irgendwo gelesen. Die Leute werden vom Norden in den Süden, im Süden dann werden sie bombardiert. Also offensichtlich wäre es am liebsten, wenn die Araber irgendwo ins Meer verschwinden. Ne? Also man kann da nur harte Worte finden für das, was sich in Gaza jetzt abspielt.
Mhm. Ja, und auch, dass das mit Selbstverteidigung wirklich nichts mehr zu tun hat. Also nämlich überhaupt nicht. Jetzt hast du vorher schon über die österreichische Rolle und diese UNO-Resolution gesprochen und darüber, dass Österreich skandalöserweise gegen einen Waffenstillstand gestimmt hat. Und das leitet eigentlich ganz gut über zu meiner letzten Frage, nämlich hätte ich gerne zum Schluss von dir noch gewusst, weil ich habe am Anfang auch gesagt, man fühlt sich sehr ohnmächtig gerade in diesem ganzen Konflikt. Man kann nicht wirklich was ändern dran. Jetzt muss man sagen, gut, dass es diesen Waffenstillstand gegeben hat und dass Österreich da scheinbar nicht so viel Einfluss hat. Und trotzdem würde mich interessieren, was du meinst, dass unsere Aufgabe als Kommunistinnen und Kommunisten in Österreich ist, angesichts des Konflikts im Nahen Osten.
Also ich glaube, die Hauptaufgabe in Österreich für uns als Kommunistinnen und Kommunisten ist, Druck auf die österreichische Regierung auszuüben. Rückkehr zu einer Außenpolitik auf der Basis der österreichischen Neutralität, für eine Friedenspolitik. Dass Österreich alle Möglichkeiten ausschöpft, sich also als Vermittler, sich also auszusprechen für friedliche Austragung von Konflikten, Verhandlungen etc., aber gegen Gewalt in der internationalen Politik. Und das ist meiner Meinung nach die Hauptaufgabe, die wir haben, Druck auf die österreichische Regierung auszuüben. Das ist unser Gegenüber sozusagen, und das sehe ich im Moment als die Hauptaufgabe und vor allem in die Richtung, dass jetzt auf die internationale Agenda die Einrichtung eines Palästinenserstaates auf die internationale Agenda kommt. Über die UNO, über die EU, über möglichst viele Länder und Staaten, die das einfordern und Israel dazu zu zwingen, das zu akzeptieren und nicht wieder sozusagen sowohl bewaffnet als auch durch Intrigen zu verhindern, dass so ein palästinensischer Staat auf der Westbank und im Gazastreifen entsteht. Und wenn sich die österreichische Regierung für eine Zwei-Staaten-Lösung, was sie in Worten ja tun, ne? Aber sie tun nichts dafür. Ne? Und darum geht es in Wirklichkeit. Ne? Kräfte zu entwickeln, in Österreich möglichst viele Bündnisse herzustellen, Sozialdemokraten, christliche Kräfte, die für den sofortigen Waffenstillstand eintreten. Denn ohne Frieden ist alles nichts. Und ohne Frieden kann es auch keine politische Verhandlung und keine politische Lösung geben. Also hier sind die Aufgaben. Druck auf die österreichische Regierung in dieser Hinsicht.
Danke dir, Michi, für deine Analysen, für deine Einblicke und deine interessanten Punkte, auch der Blick in die Geschichte und die Entwicklung von der kommunistischen Perspektive auf diesen Nahostkonflikt und dass du dir die Zeit genommen hast, heute in den Podcast zu kommen.
Ja, danke für die Einladung. Hoffentlich war es nicht so kompliziert.
Ja. Ich glaube, das war gut verständlich. Sonst kann man sich immer bei uns melden. Und wen das Thema noch mehr interessiert, der findet auf der Homepage der KPÖ unter www.kpoe.at auch ein aktuelles Interview mit Michael Graber zu dem Thema. Dort sind vor allem auch einige spannende historische Texte zur Analyse des Konflikts zu finden, die wir jedem nur ans Herz legen können. Wir packen die Texte und das Interview auch in unsere Shownotes, also da gerne reinschauen, wenn euch das interessiert. Und über konkrete Auswirkungen des Nahostkonflikts in Österreich in Form von steigendem Antisemitismus und Rassismus setzen wir uns bei unserem nächsten Hot Topic Workshop auseinander. Was ist Antisemitismus? Was ist Rassismus? Was haben sie gemeinsam? Wo unterscheiden sie sich? Und welche Formen nehmen sie in Österreich an? Darüber werden wir sprechen. Die Workshops finden in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck statt. Du brauchst kein Vorwissen und kannst gern einfach so vorbeikommen und mitdiskutieren. Alle Infos dazu findest du auf Instagram oder auf unserer Website unter www.jungelinke.at. Und das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.